Wir sind Clara
und Matthias,
beides ErlebnispädagogInnen bei Aventerra, und wir machen den Podcast Mehr als Lagerfeuer.
Wir behandeln innerhalb des Podcasts Themen wie Haltung, Wirkung, Theorie, aber auch Praxis und vor allem auch verschiedenste Methoden und Reflexion. Alles, was Erlebnispädagogik wirksam macht.
Seid gespannt auf die heutige Folge.
Ich finde es eigentlich schön, dass wir ja beides haben. Also wir haben ja sowohl Events, wie aber auch, nennen wir es jetzt mal, Erlebnispädagogik. Also wir arbeiten ja schon auch durchaus in beiden Bereichen ja mit drin. Und ich finde auch nicht, dass wir jetzt an der einen oder anderen Stelle sagen müssen, nur das eine ist das Wahre. Weil beide Formate haben ja auch so seine Berechtigung und sind, wenn sie gut gemacht sind, ja unheimlich wertvoll.
Aber was grenzt uns denn oder was macht es dann zur Erlebnispädagogik und warum sind wir dann nicht eine Eventagentur?
Das hat so ein paar mehrere Ebenen. Also zum einen, stell dir vor, du hast richtig Bock auf Abenteuer, du willst richtig was erleben, du möchtest vielleicht auch dich richtig spüren und ausprobieren und eine coole Zeit haben, begrenzt oder auch über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, dann willst du nicht hinterher im Kreis sitzen und dich mit Reflexionsfragen beschäftigen. So, zumindest stelle ich mir das jetzt nicht so vor, wenn ich im Raft sitze und die Imster Schlucht paddel. Klar fände ich es dann hinterher cool, sagen, mega geiles Erlebnis, es hat voll Spaß gemacht und boah, wie ich dich da rausgezogen habe, als du baden warst und so, boah, wir sind ein richtig starkes Team, top. Aber dass wir jetzt nochmal da drauf gucken und sagen, was hat sich da bei uns getan und wie haben wir die Kommunikation wahrgenommen, wie war die Art und Weise der Unterstützung, an welchen Stellen hätten wir was besser gemacht oder ähnliches, das findet da ja nicht statt. Und das würde ich jetzt auch gar nicht wollen am Ende, sondern ich will rausgehen und sagen, was für ein geiler Tag. Und andersrum, wenn ich jetzt halt ein Setting haben, wo es tatsächlich jetzt auch um Weiterentwicklung, um Teamentwicklung, um Gemeinschaft und so weiter geht, fände ich es irgendwo zu einfach oder ja zu oberflächlich, wenn nicht am Ende ja auch drauf geschaut wird und warum sind wir denn jetzt mit dem Kanu die Strecke auf der Donau gepaddelt? Also was hat denn das tatsächlich am Ende auch mit meinem oder auch mit unserem Teamalltag oder Klassenalltag zu tun? Das finde ich ja schon so ein wesentlicher Unterscheidungsgrund.
Das heißt, ein Event ist eher so das Erlebnis, was dahinter steht oder was im Vordergrund steht. Und bei uns in der Erlebnispädagogik geht es um die Prozesse, die während des Erlebnisses im Team, bei mir, wo auch immer, durchlaufen sind, richtig?
Ja, und ich denke, da ist sicherlich ein Punkt, wie intensiv ist dieses Erlebnis. Um jetzt nochmal vielleicht bei dem Raft zu bleiben, sobald wir da in diesem wilden Wasser drin sind, haben wir wahrscheinlich alles so viel Adrenalin und sind so in dieser ganzen Abenteueraufregung drin. Ich glaube, da haben wir auch wenig Fokus für irgendwelche anderen Dinge, außer für und hier geht's rein und da und schau, dass wir im Raft bleiben und hier weiter und dort und dann flippen wir es und so und solche Sachen. Ich glaube, wenn ich da im Anschluss versuchen würde, irgendwelche großartigen Erkenntnisse rauszuholen, ich behaupte, das Adrenalin hat so viel Raum und das Abenteuer hat so viel Raum eingenommen. Ich glaube, da bleibt auch wenig Raum für wirkliches Lernen da. Wir konnten auch nicht zwischendrin anhalten und sagen, Moment mal, das läuft gerade irgendwo auch nicht so richtig rund, sondern es war klar, wir gehen da rein, ich habe einen Guide dabei, der manövriert uns da durch. Hier gibt es wenig Raum für Lernerfahrungen und wenig Raum für, lass uns mal kurz stoppen, mal draufschauen, mal überlegen, wie machen wir es anders. Also ich glaube schon auch die Intensität des Erlebnisses macht da einen großen Unterschied, weshalb wir ja auch kein Rafting als Teambuilding mit drin haben. Wir haben kein weiß ich nicht, Canyoning drin, so als Teambuilding-Maßnahme, sondern sind da ja von unseren Angeboten schon in mal Low-Level-Adrenalin-Modus.
Und dennoch halt in einem Level, der ja auch irgendwie ansprechend ist. Also Klettern oder Kanufahren spricht schon auch viele Teams, viele Menschen einfach an, weil es schon auch einfach ein Erlebnis ist.
Ja. Aber wahrscheinlich wirst du dann am Ende eher von einem sehr gelungenen und sehr wertvollen Teambuilding sprechen und nicht von einer
abgefahrenen Kanutour.
Ja, oder von einer abgefahrenen Orientierungswanderung. Also das ist, glaube ich, schon auch schon ein Unterschied. So. Und du kannst ja aber auch gerade in der Orientierungswanderung kannst du ja auch sagen, naja, wir sind ja halt in der Wildnis von Norwegen oder Schweden ausgesetzt worden und mussten uns da eine Woche selbst versorgen. Ist ja was ganz anderes, wie wir haben uns mit Karte und Kompass verschiedene Wegabschnitte erarbeitet, aber es ging uns einfach darum, wie gelingt uns Führung, wie gelingt uns Verantwortung. So, wie schaffen wir es immer wieder im Gewirr Orientierung zu behalten? Da ist sicherlich der Unterschied. Ich mag aber auch gar nicht ausschließen, dass man natürlich nach so einem Team-Event nicht auch was mitnimmt und sagt, boah, was war das toll, uns da als Team zu erleben. Also es hat schon auch einen Wert, aber der Wert von einer richtigen teambildenden Maßnahme ist sicherlich deutlich intensiver und im Prinzip auch nachhaltiger.
Vor allem in der Teamentwicklung. Also wenn es jetzt wirklich nur um ein Event geht, dann ist halt logischerweise auch ein Event das Passendere. Also es ist ja immer aus der Sicht, was man möchte und was man braucht. Weil wenn ich jetzt erwarte, dass von einem Team-Event mein Team deutlich besser zusammenarbeitet und besser kommunizieren kann nachher, dann könnte es vielleicht schwierig werden. Aber das ist ja sowieso überall, was brauche ich, was möchte ich.
Und dennoch kann ich aber auch beides kombinieren. Also wenn ich jetzt mit einer Schulklasse über mehrere Termine im Rahmen des aktuellen Schuljahres gearbeitet habe, dann kann da ja auch am Ende auch so ein echtes Highlight stehen. Also dann können wir uns ja auch dafür belohnen, dass wir die Termine davor ja auch so konstruktiv, intensiv, anstrengend miteinander gearbeitet haben. Also und dann kann ich ja auch mal wieder in den Abenteuerpark gehen und sagen, und jetzt geht's einfach nur um mich und vielleicht ein kleines Team oder zwei, drei Personen, die mit mir Bock haben, den schwarzen Parcours, den großen Sprung, die lange Zipline oder sonstiges zu machen. Und dann ist es aber ja genau richtig in dieses ganze Projekt mit eingebettet und dann passt es ja auch wieder. Und das Ganze geht ja aber auch in kürzeren Abschnitten. Wenn ich jetzt mit Azubis zum Beispiel einen Berg hochgehe, also eine kleine Bergwanderung mache, immer wieder mit so thematischen Stationen unterwegs, wo wir uns mit vielleicht verschiedenen Etappen einer Ausbildung beschäftigen. So, warum macht es das anstrengend? Warum macht es denn die Bergtour anstrengend, immer einen Berg aufzulaufen? So, wo gibt es Ruhemöglichkeiten? Wo kann ich wieder zu Kräfte kommen? Was sind so wichtige Steps? Und wenn wir dann oben am Ziel angekommen sind, warum soll ich da dann nicht die Abfahrt über einen Mountaincart machen? Und einfach nur den Spaß und einfach nur den Erfolg genießen, dann da mit dranhängen. Und dann habe ich vielleicht auch ein Stück weit eine tolle Motivation mitgebracht. So, es erwartet mich da auch ein ganz besonderes Erlebnis, was überhaupt nicht jetzt in den Prozess oder pädagogisiert oder sonstiges werden muss, sondern ist einfach nur schön. Und das habe ich mir auch verdient. Ich bin dran geblieben, ich habe es erfolgreich abgeschlossen, ich bin oben angekommen und jetzt kriege ich da auch ein schönes Event mal, eine schöne Wertschätzung am Endeffekt auch da dafür. Und dadurch kann das ja auch in so einem kürzeren Format total gut funktionieren, das miteinander zu verbinden. Und dann ist jetzt vielleicht, also irgendwie ist kein Team-Event, so, sondern es ist immer noch eigentlich ein Training, es ist immer noch eine prozessbegleitende Veranstaltung, aber es gibt halt dann doch am Ende dieses i-Tüpfelchen, dieses Event-i-Tüpfelchen, die das dann genauso rund machen kann.
Ja, voll schön. Könntest du dir dann auch, oder würdest du sagen, dass die pädagogische Ebene auf oder sehr verschieden intensiv gelebt werden kann? Also ich denke jetzt gerade so an zwischen unseren Freizeiten, unseren Klassenfahrten und unseren Bildungsprojekten sind aus meiner Sicht zumindest verschiedene Ebenen von Pädagogik, die man da braucht oder die man da anspricht. Wie würdest du das einschätzen?
Alle drei Kernbereiche haben ja ein unterschiedliches Ziel oder so einen unterschiedlichen Fokus. Bei unseren Reisenprojekten geht es ja natürlich um eine schöne Freizeitgestaltung, aber eben mit dem, ich kann mitgestalten, ich kann mich erleben, Faktor mit dabei, ich kann wirksam sein für mich, aber auch für andere. Deswegen haben wir da vielleicht eher so ein bisschen was Hybrides, weil es natürlich um Erholung, eine gute Zeit, um was Besonderes und Abenteuer geht, aber gleichzeitig halt diesen vielleicht ein bisschen versteckteren Auftrag da dahinter, so ihr seid da die, die da ganz viel mitentscheiden könnt, ihr werdet da von Anfang an mitgenommen, auch sehr partizipativ zu arbeiten, Verantwortung mit zu übernehmen, im Endeffekt vielleicht auch ein inneres Wachsen zu ermöglichen. Denn wir haben kein Format bei uns, wo es jetzt rein um Erholung geht, sondern es ist immer irgendwo so Verantwortung und Mitgestaltung mit dabei. Und bei den Klassenfahrten haben wir ja eigentlich ein Stück weit dasselbe, nur von der Gewichtung her anders verlagert. Weil eine Klassenfahrt soll es ja auch darum gehen, dass die Klasse sich eben auch mal nicht nur zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr erlebt, sondern eben auch mal über einen längeren Zeitraum hinaus und eben auch nicht in einem vorstrukturierten Lernrhythmus, wo es in jedem Zeitfenster um einen bestimmten Lerninhalt geht, sondern wirklich sich mal über eine längere Zeit gemeinsam und intensiv zu erleben. Und mit dem Aspekt dabei, ja, sich besser kennenzulernen, so mehr Stärken zu entdecken, mehr Ressourcen wahrzunehmen, sich auch immer wieder auszuprobieren in Beziehungsgestaltung, in sich finden, Gemeinschaft entwickeln und so weiter. Und da sehe ich das schon so mehr auf, ja, Ausgewogenheit vielleicht. Und die sollen trotzdem Spaß haben, die sollen eine gute Zeit haben, die sollen schon auch mal raus aus dem schulischen Alltag und auch zurückkommen und sagen, das war richtig schön, das hat richtig Spaß gemacht, das war echt das Highlight, wir haben da echt was, ich habe mich getraut, da mal was Besonderes zu machen und so weiter. Und das färbt aber natürlich in den Klassenalltag rein. Und wenn wir jetzt unsere Bildungsprojekte anschauen, dann würde ich jetzt eher sagen, da spielt das Abenteuer jetzt eine untergeordnete Rolle. Also da sind das wenige Prozente vielleicht vom Gesamten, weil es da ja wirklich um Inhalte geht. Da geht es um Veränderungen, da geht es auch um theoretische Inputs, da geht es wirklich um Lernen im weitesten Sinn. Und natürlich verbinden wir das auch mit abenteuerlicheren Methoden, und vielleicht auch der ein oder anderen Outdoor-Aktivität, aber ich glaube eher zu einem sehr geringen Anteil. Also so verschiebt sich das zwischen den drei Fachbereichen, die wir da ja bei uns haben.
Was glaubst du, wie tief kann die Erlebnispädagogik Prozesse begleiten oder wie tief kann die Erlebnispädagogik letztendlich irgendwie greifen?
Das hängt, glaube ich, von so ein paar Faktoren ab. Also zum einen, wie tief wir mit erlebnispädagogischen Methoden arbeiten können, hängt sicherlich mal von mir ab. Weil die Methode an sich öffnet mir ja nur einen Raum. Das, was ja die Tiefe erzeugt, ist ja immer, wie intensiv gestalte ich die Methode, vielleicht wie viel Wagnis lege ich in die Methode rein und wie nutze ich das Erlebnis nachher, was daraus entsteht, und kann daraus ja tatsächlich Erfahrungen, Erkenntnisse und so weiter herausarbeiten. Von daher glaube ich, da geht schon echt einiges. Da kann ich schon echt einiges möglich machen und auch einiges bewegen und dann auch wirklich in die Tiefe abtauchen, bis hin zu, wenn ich das Ganze dann natürlich mit dem ein oder anderen Lernmodell noch verknüpfen kann, gerade was so Veränderungsprozesse angeht, da gibt es ja durchaus einige Grafiken oder einige Prozessbeschreibungen, wenn ich die dann da mit reinnehmen kann und das dann nochmal ein Stück weiter in die Tiefe bringen, dann habe ich da schon echt starke Möglichkeiten. Bis hin zu, ja, erlebnistherapeutischen Ansätzen, dann ist nicht mehr die Pädagogik, dann ist es halt dann schon die Therapie. Also da sind wir ja dann nochmal in einer ganz anderen Tiefe ja auch aktiv. Und auch da ist ja das Erlebnis ja nur der Türöffner oder der Zugang oder das Sichtbarmachen. Und das Therapie-Thema ist ja das, was nachher die Tiefe ermöglicht. Und das Gleiche habe ich ja im Endeffekt bei der Erlebnispädagogik auch. Nur da befinden wir uns auf der pädagogischen Ebene. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn du es mit einer Einzelperson machst, nicht im pädagogischen oder therapeutischen Bereich, vielleicht ist es nachher das Erlebniscoaching oder das Erlebnisbegleitung oder sonst irgendwas, wenn du sagst, ich nutze das tatsächlich immer 1:1-Setting, was ja in der Jugendhilfe ganz häufig ja auch, also was da ja ganz häufig eingesetzt wird in diesen intensiven Einzelmaßnahmen und so weiter, das werden ja ganz häufig eben erlebnispädagogische oder da wird es dann halt mit individualpädagogischen Maßnahmen umschrieben. Also von daher glaube ich, ist die Tiefe ganz entscheidend mal von dir und deiner Qualifikation und natürlich auch wieder von dem Auftrag, den ich an der Stelle habe. Weil wenn ich mit einer Schulklasse arbeite, dann wird es nicht darum gehen, in alle Tiefe abzutauchen, wenn wir 5 Tage auf Klassenfahrt sind. Und wenn wir aber halt ein Jahr mit einer Schulklasse arbeiten und wir machen immer nur irgendwelche schönen Outdoor-Aktivitäten, dann sind wir da vielleicht genauso am Auftrag vorbeigeschlittert, weil eigentlich soll es um eine tiefgehende Veränderung geben, um Konfliktbewältigung, um Rollenklärung, um, weiß ich nicht, Mobbingprävention oder sonstiges gehen. Also das haben wir in der Hand, was da am Ende möglich sein kann.
Und was macht die Erlebnispädagogik für dich aus? Warum bist du da eigentlich tätig oder was siehst du auch für Potenzial in der Erlebnispädagogik?
Ja, für mich macht es vor allem halt aus, dass wir andere Kanäle ansprechen, andere Lernzugänge ermöglichen und das über eben diesen haptischen Kanal, vor allem über den emotionalen Kanal. Und das ist für mich schon das, was mich am allermeisten dabei begeistert. Das begeistert mich dann ja auch da zu sagen, ich mag mehr in der Erlebnispädagogik und im Prozess sein, wie jetzt zum Beispiel immer nur irgendwelche Outdoor-Events zu machen. Zu sehen, dass durch dieses herausfordernde Setting oder dieses andere Setting wir einfach Zugänge schaffen, Erfahrungen ermöglichen, wo ich schon auch das Gefühl oder vielleicht auch ein Stück weit die Sicherheit habe, die lassen sich in anderen Settings so nicht darstellen. Und wir haben halt diesen Erprobungsraum. Wir können das ausprobieren. Und wenn wir das erste Mal noch nicht erfolgreich sind, dann können wir es ganz häufig nochmal ein zweites Mal probieren. Wir können es modifizieren, wir können es anpassen. So, und eben genau aus den ersten Erfahrungen uns weiterentwickeln, unsere Strategie weiterentwickeln, unsere Ressourcen nochmal besser einzusetzen und so weiter. Und das ist halt das Schöne. Und ich finde, das passiert halt im rein kognitiven Bereich halt nicht, weil da kriege ich meistens vorgestellt, und so funktioniert es idealerweise. Dann kann ich mir das abspeichern, aber es fühlt sich vielleicht noch nicht griffig an oder es fühlt sich noch nicht so ganz nach mir und meinem inneren Wirken oder meinem inneren Kompass oder sonstiges an. Und das ist halt das Schöne. Und ich finde vor allem, weil wir ja in der Erlebnispädagogik ganz häufig aus diesem sehr stark Outdoor-lastigen kommen, da finde ich es einfach schön, und das ist für mich auch so eine Abgrenzung ja auch zu diesen Events. Wir haben so viele andere schöne Möglichkeiten, dieses Erlebnis, dieses Wirksamsein halt umzusetzen, ohne dass ich am Felsen bin, ohne dass ich am Wasser bin oder ähnliches. Und das ist eigentlich das Schöne und das würde bei einem Team-Event wahrscheinlich nie funktionieren. Also wenn ich mit denen als Team-Event einen Marshmallow-Turm baue, dann wird es wahrscheinlich nicht den Vorstellungen entsprechen, die die Menschen haben, die zu einem Team-Event kommen und dann nur einen Marshmallow-Turm bauen. Wenn ich das aber nutze, um erlebnispädagogisch aktiv zu sein, dann habe ich wahnsinnigen, ja, Erkenntnisgewinn, eine tolle Sichtbarkeit, die bei so einer Übung einfach vorkommt. Also, das heißt, wir brauchen beides.
Ja, schon auch. Ich glaube, dass Teamentwicklung nicht ohne Event stattfinden kann. Und andersherum würde ich es jetzt allerdings nicht sagen. Ein Team-Event kann schon auch ohne Teamentwicklung oder Teambuilding stattfinden.
Ja, sich bewusst machen. Also, was will ich? Was wollen die anderen? Was ist der Auftrag? Was passt gerade ganz gut? Wie kann ich es wunderbar kombinieren oder auch separieren? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann hat beides so seine Wirkung und beides auch seine absolute Daseinsberechtigung. Und ich glaube, dann schaffen wir es auch am Ende, zufriedene Teilnehmende zu generieren, weil die auch da wieder genau bei ihren Erwartungen abgeholt werden. Und wir die entsprechend auch natürlich optimalerweise auch voll befriedigen können. Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge inspirieren, vielleicht auch neue Impulse geben und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Wenn ihr Anregungen oder Gedanken habt, dann schreibt uns in die Kommentare und wir freuen uns über jede Unterstützung mit einem Follow oder einer Bewertung.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.